HR Info. Netzwelt.
7 lange Jahre haben sich Computerspieler und Gamer gedulden müssen, aber jetzt im Herbst ist es soweit. Es kommt eine neue Konsolengeneration auf den Markt und das sowohl von Sony als auch von Microsoft. Microsoft mit der Xbox Series X und Sony mit der PlayStation 5. Beide kommen im November in den Handel und schon jetzt zeichnet sich eine große Nachfrage nach den Spielekonsolen ab. Vorbestellungen bei Online-Händlern sind momentan eigentlich so gut wie gar nicht mehr möglich. Wir blicken in dieser Sendung einerseits auf die neuen Geräte, was sie so können, für wen sie etwas taugen. Außerdem sprechen wir über die Geschichte der Spielekonsolen und stellen auch die Frage, ob Spielekonsolen nicht sogar ein Auslaufmodell sind und schon in naher Zukunft überflüssig sein könnten. Das hören Sie diesmal in der hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Die Xbox Series X von Microsoft und die PlayStation 5 kommen also im Herbst auf den Markt und die Nachfrage nach den neuen Konsolen ist jetzt schon riesig. Darüber habe ich mit Petra Fröhlich gesprochen. Sie ist Chefredakteurin von gameswirtschaft.de und ich habe sie gefragt, was die neuen Konsolen denn eigentlich können.
Ja, in erster Linie ist da die viel bessere Bild- und Tonqualität zu nennen. Das heißt, die künftigen Konsolenspiele haben einen wirklich unglaublichen Detailgrad, der auf den aktuellen Konsolen so noch nicht möglich ist. Das ist natürlich das Augenscheinlichste. Aber daneben gibt es natürlich noch eine ganze Menge an technischen Verbesserungen. Als Beispiel: in den Konsolen sind künftig SSD-Festplatten verbaut, wie man sie zum Beispiel vom PC kennt. Das führt dann dazu, dass es erheblich kürzere Ladezeiten gibt. Da gab es auch schon erste Testläufe. Das heißt, statt 2 oder 3 Minuten bei Spielbeginn oder zwischen einzelnen Missionen wartet man nur noch eine Minute oder noch weniger. Zum Teil waren es nur noch ein paar Sekunden. Das ist schon ein erheblicher Fortschritt und ändert wirklich das ganze Spielgefühl. Eine Besonderheit bei der PlayStation 5 ist dann außerdem noch der sogenannte DualSense Controller, der damit geliefert wird, also das Gamepad. Dadurch werden die Spielsituationen noch viel eindrücklicher, weil man die Vorgänge haptisch spürt. Das heißt, wenn beispielsweise die Spielfigur einen Bogen spannt, dann drückt man nicht einfach nur einen Knopf, wie es bisher war bei Konsolenspielen, sondern muss da richtig Druck ausüben. Und was man so von den Studios hört, ist es schon recht beeindruckend gelöst und da werden auch ganz neue Spiele und Genres entstehen. Was noch sehr spannend ist, ist auch, dass beide Hersteller, also sowohl Sony mit der PlayStation 5 als auch Microsoft mit der Xbox Series X, eine abgespeckte und damit günstigere Konsole anbieten, die ohne Blu-ray-Laufwerk ausgestattet ist. Das heißt, wenn Sie ohnehin Filme, Musik, Serien, Games streamen wollen, dann genügt auch diese kleine Version, die ist auch etwas kompakter von den Abmessungen. Wenn Sie hingegen einen ganzen Schrank voll haben mit Blu-ray und DVD-Film, dann brauchen Sie dann doch das jeweilige Top-Modell.
Also das heißt, es gibt auch die kleinere Variante zu kaufen, wenn man Blu-ray nicht benötigt, das haben Sie gerade gesagt. Das heißt, technisch sind die dann aber gleich auch wie die große Serie oder muss ich da auch technisch dann Abstriche machen?
Bei der PlayStation 5 sind die technischen Rahmendaten identisch, egal ob mit oder ohne Laufwerk. Da liegt dann der Preisunterschied bei ungefähr 100 Euro, also das Topmodell bei 500, ohne Laufwerk 400. Bei der Xbox Series X ist es so, dass die kleine Variante ohne das Laufwerk auch von den technischen Leistungsdaten her etwas schwächer ist. Dafür liegt der Preis aber schon bei 299 Euro und das ist wirklich ein super attraktives Angebot.
Und die normale Ausstattung, da kostet die Xbox dann auch 500 Euro, also 499 wahrscheinlich.
Genau, also da sind die quasi auf Augenhöhe beide Geräte.
Welche Konsole liegt in Ihrer Meinung nach technisch vorne, wenn man die beiden mal vergleicht?
Also die Top-Modelle von Sony und Microsoft sind technisch auf Augenhöhe, muss man sagen. Das spiegelt sich ja auch im Preis wieder, weil die nämlich mit jeweils 500 Euro etikettiert sind, inklusive Controller. Spiel muss man natürlich extra kaufen. Was sehr viel spannender ist, ist, dass komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle da zum Einsatz kommen. Denn Sony setzt bei der PlayStation vor allem auf Exklusivtitel, die man eben ausschließlich auf einer PlayStation 5 spielen kann. Und die kosten dann halt auch gleich 70, 80 Euro. Ähnlich wie bei Nintendo. Wenn Sie Super Mario haben wollen, brauchen Sie einen Nintendo Switch. Bei Microsoft ist das anders. Da geht der Trend eher in Richtung Netflix oder Spotify. Das heißt, da wird es ein Abo-Modell geben, das mit immer mehr Inhalten aufgewertet wird. Kostet im Monat um die 13 Euro. Und das sind schon mehr Spiele inklusive, als Sie in Ihrem Leben jemals nutzen können. Das heißt, da kommt auch ständig neues Material dazu, für jeden Geschmack aus allen Genres. Das heißt, wenn man dieses Abo hat, braucht man auf Jahre hinaus keine Spiele mehr zu kaufen. Das ist dann ein wirkliches Rundum-Wohlfühl-Paket. Aber rein von der Technik her sind beide auf Augenhöhe und damit sind tatsächlich jetzt in den kommenden Jahren Spiele möglich, die die aktuelle Spielegeneration oder Konsolengeneration in der Art nicht darstellen kann.
Und für wen sind die neuen Geräte was? Also wer kann die gebrauchen?
Prinzipiell ist es so, dass die neuen Konsolen üblicherweise von Early Adapters quasi, also von Menschen gekauft werden, die tatsächlich immer die neueste Konsole haben wollen, die also großen Wert legen auf möglichst gute Bild- und Tonqualität und die da auch bereit sind, den entsprechenden Preis zu zahlen. Prinzipiell muss man sagen, dass man auch mit der aktuellen Konsolengeneration, die ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, auch in den kommenden Jahren noch völlig auf der sicheren Seite ist. Die viel größere Schwierigkeit besteht darin, dass man in den kommenden Wochen, Monaten wahrscheinlich gar nicht in die Verlegenheit kommen wird, sich da groß zu entscheiden, weil man große Schwierigkeiten haben wird, vor Weihnachten eine Konsole zu kriegen. Der Vorverkauf ist ja schon angelaufen und war komplett online. Und die Modelle waren meistens innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft. Also selbst die Infrastruktur von wirklich großen Versendern wie Amazon, Otto, Mediamarkt, Saturn und so weiter, die haben dem Ansturm da gar nicht standgehalten. Also es war schon ein ziemlicher Wahnsinn. Wirklich entscheidend ist die Frage, ob man auch den entsprechenden Fernseher hat, um diese Bildqualität auch wirklich auszureizen. Wenn man nur einen sehr kleinen Fernseher im Arbeitszimmer oder im Kinderzimmer hat, dann ist das irrelevant, weil man den Unterschied gar nicht wahrnehmen wird. Aber wenn man einen wirklich großen, modernen 4K-UHD-Fernseher hat, da kommen dann die Vorteile der neuen Konsolen und der Spiele auch wirklich zum Tragen.
Und wird es denn jetzt am Anfang auch schon Spiele geben, beziehungsweise viele Spiele geben? Weil das ist ja immer so natürlich auch ein Kriterium, wenn ich mir jetzt die neue Konsole kaufe, dann kann ich möglicherweise noch gar nicht so wahnsinnig viel drauf spielen. Also kann man ja möglicherweise durchaus tatsächlich auch noch ein bisschen abwarten, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, warten kann man auf jeden Fall. Also es gibt natürlich keine Notwendigkeit, jetzt zwingend dazu gleich zur ersten Welle zu gehören, um dann noch vor Weihnachten auf die neue Konsole umzustellen. Aber man muss sagen, gerade bei der PlayStation 5 wird es vor Weihnachten noch eine ganze Reihe an Spielneuheiten geben. Also um die Spieleversorgung muss man sich da nicht sorgen. Also sowohl vor Weihnachten als auch dann im ersten Quartal des kommenden Jahres. Hinzu kommt, dass vorhandene Spiele für die PlayStation 4 oder die Xbox One, also die aktuelle Konsolengeneration, die laufen auch auf den neuen Geräten. Also man kann eine vorhandene Konsole auch wirklich eins zu eins ersetzen und kann auch noch problemlos in einem Jahr umsteigen. Das ist so kein Problem. Plus hinzu kommt, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat, kommt man auch etwas schneller an die neue Konsole heran. Und die Spiele, die man jetzt kauft für die bestehende PlayStation 4 oder Xbox One, die funktionieren auf den neuen Modellen und zum Teil kriegt man das Update sogar gratis. Also insofern ist man da auf der sicheren Seite und ist jetzt nicht, ja, muss sich da jetzt nicht beeilen, da gleich in der ersten Welle dabei zu sein.
Die neuen Konsolen sind sehr nachgefragt und können im Handel gerade nur sehr schwierig vorbestellt werden. Aber Petra Fröhlich, Chefredakteurin von gameswirtschaft.de, sagt, dass man mit dem Kauf einer neuen Konsole durchaus auch noch etwas warten kann, wenn man sich denn eine kaufen möchte. Vielen Dank für das Gespräch. Computerspiele sind beliebt in Deutschland. Mittlerweile ist es ja auch möglich, quasi überall spielen zu können, egal ob unterwegs oder zu Hause. Das Smartphone macht es möglich. Mobile Spiele sind also auf dem Vormarsch. Braucht es da überhaupt noch Spielekonsolen? Das habe ich im Interview mit Sebastian Klöß angesprochen. Er ist Referent für Consumer Technology beim Digitalverband Bitkom. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie sich der Konsolenmarkt in den letzten Jahren entwickelt hat und ob die Menschen überhaupt noch Konsole spielen.
Die Menschen spielen definitiv noch auf der Konsole, wobei der Markt der Konsolen traditionell so ein bisschen im Auf und Ab ist. Besonders stark immer dann, wenn eine neue Konsolengeneration auf den Markt gekommen ist. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Vor 7 Jahren kamen die aktuellen Modelle von Microsoft und von Sony auf den Markt. Das heißt, es schwankt immer, hat in diesem Jahr allerdings durchaus angezogen. Es könnte da schon einen Corona-Effekt geben. Das heißt, im ersten Halbjahr wurden schon deutlich mehr Konsolen verkauft als im Vorjahreszeitraum. Plus jetzt kommen eben die neuen Konsolen und das Weihnachtsgeschäft. Also kann man davon ausgehen, dass es ein recht gutes Konsolenjahr wird.
Und Sie haben gesagt, vor 7 Jahren kamen die letzten Konsolengenerationen raus. Also wenn man mal zurückblickt, sind die Konsolenverkäufe dann in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 7 bis 10 Jahren, dann auch eher rückläufig oder sind die stetig steigend?
Der Konsolenverkauf ist wirklich so ein Auf und Ab. Das heißt, wirklich sehr, sehr stark gewesen, als die neuen Konsolen auf den Markt kamen. So 2014 beispielsweise, 2015 auch noch. Danach ging es ein bisschen zurück, so in der Hälfte etwa gibt es dann so kleinere Updates an den Konsolen. Das zeigt sich dann auch so um 2017, dass der Markt da wieder auf über 700 Millionen Euro angestiegen ist. Letzten Jahre dann eher rückläufig, auch gerade im letzten Jahr, weil eben auch absehbar war, dass die neuen Konsolen bald kommen werden. Und jetzt ja in diesem Jahr dann durch Corona dann doch schon im ersten Halbjahr so ein gewisser Aufschwung gewesen, wahrscheinlich auch mehr und stärker, als es erwartet war. Und jetzt eben mit den neuen Konsolen wird es dann, denke ich, im nächsten Jahr wieder ein sehr starkes Konsolenjahr geben.
Wie viele Menschen spielen denn in Deutschland überhaupt auf Konsolen? Kann man das sagen?
Also in Deutschland spielt etwa jeder zweite überhaupt Computer oder Videospiele, unabhängig auf welchem Gerät. Etwa genauso viele Frauen wie Männer und auch über fast alle Altersgruppen hinweg ziemlich gleichbleibend. Tendenziell quasi mehr die Jüngeren, aber auch bei den 50- bis 64-Jährigen spielt noch etwa jeder Dritte. Und die meisten Gamer spielen letztendlich tatsächlich auf dem Smartphone oder auf einer Spielekonsole in ihren verschiedenen Bauformen. Am häufigsten hier auf einer stationären Spielekonsole, häufig aber auch auf hybriden Modellen, also auf Geräten, die man sowohl zu Hause verwenden kann, als auch teilweise mit unterwegs dabei haben kann. Von all den Gamern insgesamt spielen 86% auf einer Spielekonsole. Das heißt, die Spielkonsole hat einen sehr großen Anteil an dem kompletten Gerätemarkt im Bereich Gaming.
Sie haben gesagt, dass ein relativ großer Anteil der Spieler auf Konsolen auch tatsächlich spielt. Aber kann man sagen, dass Konsolen trotzdem noch überhaupt zeitgemäß sind? Weil die Tendenz geht ja tatsächlich so ein bisschen hin zum mobilen Spielen. Und möglicherweise gibt es ja auch schon wieder ganz andere Technologien, die möglicherweise die Konsolen auch verdrängen könnten. Wie stehen Sie dazu?
Konsolen sind aktuell, glaube ich, noch angesagt und noch weit verbreitet und bestimmt somit das Gaming-Device überhaupt. Sie haben eine lange Tradition, inzwischen ja über einige Jahrzehnte hinweg, wobei momentan natürlich schon ein Umbruch zu erkennen ist. Zum einen wirklich das mobile Spielen, das heißt Spielen auf dem Smartphone unterwegs, worauf sich die Konsolenhersteller ja schon eingestellt haben, ein bisschen mit so Hybridmodellen, mit mobilen Spielkonsolen. Sehr spannend wird aber in den nächsten Jahren vor allem der Trend sein, der Trend hin zum Cloud-Gaming, zum Game-Streaming. Das heißt, ähnlich wie man es bei Filmen kennt, werden die Filme und in dem Fall die Spiele direkt aus dem Rechenzentrum gestreamt. Das bedeutet für den einzelnen Nutzer, er braucht überhaupt gar nicht mehr die performante Gaming-Hardware, also nicht mehr den Gaming-PC oder eben auch nicht mehr die performante Konsole, denn die Rechenpower liegt im Rechenzentrum. Dort werden die ganzen Spiele berechnet, dort wird die Grafik berechnet und von dort kommt dann eigentlich nur ein Audio- und Videosignal beim Nutzer an, ähnlich eben wie beim Filmstreaming. Und in die andere Richtung werden die Steuerbefehle übertragen, um das Spiel zu steuern. Das heißt, da spielt die eigentliche Hardware beim Nutzer selber gar nicht mehr die große Rolle, was natürlich auch für die Konsolen bedeuten kann, dass sie da weniger Bedeutung haben werden. Wobei spannend ist zu sehen, dass die großen Hersteller, die momentan im Konsolenbereich sehr dominant sind, auch in diesem Streaming-Bereich schon aktiv sind. Das heißt, auch die haben erkannt, dass da eventuell die Entwicklung weitergeht.
Aber glauben Sie, dass das tatsächlich mal so weit kommen kann, dass es keine Konsolen mehr gibt oder keiner mehr bereit ist, neue Generationen von Konsolen zu entwickeln, weil einfach ja, das Streaming von Spielen so die Überhand gewinnt?
Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren wirklich das Streaming da das bedeutendere Medium sein wird, verglichen auch mit dem Kauf des Spiels oder des Spiels auf einer Konsole. Möglicherweise ist die jetzt vorgestellte Konsolengeneration die letzte Konsolengeneration, die wirklich so in der Breite dann bespielt wird und in der Breite dann auch das Gaming dominiert und dass danach Schritt für Schritt immer mehr Nutzer wirklich auf diesen Trichter kommen, ja, Game Streaming zu nutzen. Momentan ist es allerdings noch ein sehr kleiner Bestandteil wirklich der Nutzer, also etwa 4% haben in unserer Umfrage angegeben, dass sie aktuell schon ein Streaming-Abo fürs Gaming nutzen. Aber dieser Teil wird in den nächsten Jahren bestimmt steigen.
Computerspiele werden in Zukunft vermutlich viel, viel öfter gestreamt werden, was leistungsfähige Hardware überflüssig machen könnte, denn die Rechenleistung wird dann in der Cloud stattfinden. Das könnte dazu führen, dass leistungsstarke Konsolen gar nicht mehr benötigt werden. Dieser Ansicht ist Sebastian Klöß, Referent für Consumer Technology beim Digitalverband Bitkom. Vielen Dank für diese Einschätzungen.
HR Info, Netzwelt.
Heute geht es um das Thema Spielekonsolen. Bald kommen die neuen Geräte von Sony und Microsoft auf den Markt und die Nachfrage ist groß. Vorbestellungen sind so gut wie gar nicht mehr möglich. Ich möchte jetzt noch einen Blick auf die Geschichte der Spielekonsolen werfen und darüber habe ich mit René Meyer gesprochen. Er ist Journalist in Leipzig und er ist Sammler von Spielesystemen, also von Konsolen, Schachcomputern und so weiter. Er hat über 1000 Stück gesammelt und ist damit im Jahr 2007 in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden für die weltweit größte Sammlung von Spielesystemen. Und er hat sich über die Jahre ein profundes Wissen über Konsolen angeeignet und recherchiert und schreibt sehr regelmäßig viel über dieses Thema. Ich habe ihn gefragt, welches Gerät denn eigentlich als die erste Spielekonsole überhaupt gilt.
Als erste Spielkonsole gilt die Magnavox Odyssey, übrigens von einem deutschen Auswanderer entwickelt. Und sie erschien 1972 in den USA und kam dann auch nach Deutschland.
Die Odyssey, was genau ist das für eine Konsole gewesen?
Das war ein interessantes Gerät, weil sie noch nicht mit dem Mikrochip gearbeitet hat. Also sie war technisch sehr einfach und man hat das so ein bisschen überspielt, indem man zum Beispiel Bildschirmfolien mitgeliefert hat, die man auf den Fernseher legt, um zum Beispiel ein Fußballfeld zu sehen oder ein Haus als Hintergrund. Berühmt ist sie eigentlich geworden, weil darin das Spiel Pong zum ersten Mal seinen Auftritt auf einem Bildschirm hatte. Also zwei Schläge, ein Ball, das kennt sicher jeder. Aber berühmt ist es eigentlich erst durch Atari, die die Spielidee übernommen haben und dann groß gemacht haben. Also im Prinzip basiert Ataris Pong auf der Odyssey-Spielkonsole.
Ein Hersteller, der mir natürlich auch einfällt oder an den ich sofort denken muss, das ist natürlich Nintendo. Ja, was hat Nintendo zum Aufstieg verholfen?
Die Geschichte von Nintendo ist ziemlich interessant, weil ja Nintendo älter ist als 100 Jahre. Und die haben in den ersten Jahrzehnten nur Spielkarten produziert und kamen dann in den 60er und 70er Jahren auf die Idee, das Geschäftsfeld zu verbreitern durch elektronisches Spielzeug, zum Beispiel Walkie-Talkie oder so ein Lichtgewehr, mit dem man schießen konnte. Und als sie dann den Erfolg von Atari sahen, haben sie begonnen, Pong-Konsolen zunächst nach Japan zu importieren und dort sozusagen zu verkaufen als Importeur und kamen dann später auf die Idee, dass man ja selbst Konsolen produzieren konnte und hatten dann das Glück, dass sie mit tollen Spielideen wie Super Mario und Zelda sozusagen die Herzen der Spieler gewinnen konnten. Die Spieleentwickler bei Atari, das waren Programmierer. Also die konnten programmieren und haben meist so ein Spiel ganz alleine entwickelt. Und Nintendo hatte sich den Luxus gegönnt, quasi einen Game Designer einzustellen, Miyamoto, der Vater von Mario und viele andere Figuren. Und der hat sich sozusagen Geschichten ausgedacht. Ne? Donkey Kong zum Beispiel, also dass man nicht nur ballert, sondern dass eine Geschichte dahinter steckt und dass die Charaktere auch so ein gewisses Wesen haben. Ne? Wie zum Beispiel Super Mario. Und das hat natürlich den Leuten, das hat dann auch länger gefesselt und man konnte sich dann ein bisschen mehr identifizieren mit den Spielen.
Was macht Nintendo noch besonders? Also es unterscheidet sich ja dann doch ein bisschen zu Sony mit der PlayStation und Microsoft mit der Xbox.
Nintendo geht auf mehrere Weisen einen Sonderweg. Also PlayStation und Xbox, das sind ja so die beiden PS-Boliden, wo man dann so genau hinschaut, wie viel RAM ist da drin und wie schnell ist der Prozessor getaktet und die erscheinen jetzt auch so gerade gleichzeitig, währenddessen Nintendo immer innovativer war als andere Hersteller. Die hatten zum Beispiel schon Mitte der 90er Jahre die glücklose 3D-Brille, den Virtual Boy, herausgebracht, haben Handheld Nintendo DS mit zwei Bildschirmen veröffentlicht, wo man sich am Anfang auch so gefragt hat, ob das denn ein Erfolg wird, das war ein Erfolg, oder zum Beispiel die super erfolgreiche Wii-Konsole mit den Bewegungssteuerungskontrollern, die ganz neue Spiele erlaubt hat. Und das hat Nintendo auf der einen Seite gemacht und auf der anderen Seite halten sie an ihren traditionsreichen Serien wie eben halt Super Mario, und Mario Kart und Zelda und veröffentlichen selbst gar nicht so viele Spiele, sondern eher nur, also Nintendo selbst auch sehr wenige Spiele, aber die sind dann eben halt super gut. Also wenn ein neues Mario-Spiel herauskommt, dann weiß man, das ist ein sehr gutes Spiel. Wenn das von anderen Herstellern dann durchaus Qualitätsschwankungen sind oder das Spiel ist fehlerhaft und das wird bei Nintendo wahrscheinlich nie passieren.
Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, dass die 90er Jahre dann auf dem Konsolenmarkt so etwas unübersichtlich waren, weil da so viel passiert ist. Was denn genau? Also was hat so die 90er Jahre geprägt?
Also wenn man auf die 80er schaut, da gab es im Wesentlichen zwei große Konsolenhersteller, das waren Nintendo und Sega. Der Krieg der Konsolen ging um diese beiden Unternehmen, aber so Anfang der 90er Jahre, als so das Schlagwort Multimedia kam und dass auch andere Hersteller von brauner Ware, wie zum Beispiel Philips, aber auch Sony noch vor der PlayStation entdeckt haben, dass man sich vielleicht um Spiele bemühen könnte und um Multimedia-Systeme, ging es auch um die Frage, welches Gerät wird im Fernseher stellen. Ne? Da gab es so Begriffe wie Set-Top-Boxen und Multimedia-Systeme. Und da erschienen in den frühen 90er Jahren, kam auch noch die CD dazu, als Datenträger, der viele Daten bietet. Und da kamen in den frühen 90ern so Multimedia-Konsolen wie Philips CD-i oder 3DO, die nicht nur Spielgeräte waren, sondern wo man auch Musik hören konnte, wo man Filme schauen konnte auf Video-CDs und wo es so interaktive, zum Beispiel Lexika gab und Lernprogramme. Und diese Konsolen, die waren aber alle nicht sehr erfolgreich, weil sie ziemlich teuer waren, weil sie grafisch nicht so leistungsfähig waren und weil es an guter Software, also vor allen Dingen an Spielen mangelte, und wurden alle weggeblasen dann Mitte der 90er Jahre von der PlayStation, die ein ähnliches Gerät war, aber die sich halt voll auf Spiele konzentriert haben, die man in damals toller 3D-Grafik spielen konnte.
Das heißt, Sony hat mit der PlayStation dann tatsächlich eigentlich auch so ein Nerv der Zeit getroffen. Sie haben das auch schon mal angedeutet im Vorgespräch, dass Sony das ganz gut gemacht hat, dass sie Spieleentwickler auch aufgekauft haben und dann wahrscheinlich auch mehr auf die Spiele gesetzt haben.
Also Sony hat vieles damals richtig gemacht. Also die haben in der Tat Spieleentwickler auch gekauft, wie Psygnosis, weil eine Spielkonsole steht und fällt mit vielen guten Spielen. Andererseits haben sie das Videospielen als Hobby für Erwachsene etablieren können. Ne? Vorher waren ja so Videospiele etwas für Kinder, und gerade die Nintendo-Spiele, die sprechen ja nicht jeden Erwachsenen an mit ihren familienfreundlichen, bunten Inhalten. Und Sony hat mit der PlayStation halt coole, etwas erwachsenere Spiele gemacht, Autorennen wie Gran Turismo und Kampfsportspiele wie Tekken 3 und Fußballspiele wie FIFA, und es hat eben halt auch viel mehr Erwachsene angezogen, und plötzlich war Videospielen eben halt auch für Erwachsene uneingeschränkt cool.
Irgendwann kam dann aber auch Microsoft auf den Trichter, dass sie da nachziehen müssen.
Das stimmt, das hat man schon immer so ein bisschen gedacht, dass das passieren könnte, und das waren so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war es wirklich sehr unübersichtlich, weil es gab ja Nintendo, es gab Sony mit der PlayStation, es gab aber auch noch Sega, die leider Gottes zwei Flops hingelegt haben, Sega Saturn und Sega Dreamcast, und ist dann sozusagen verschwunden als Konsolenhersteller, und Sega existiert heute nur noch als Spielhersteller. Und dann kam eben Microsoft dazu, die eine PC-ähnliche Konsole auf den Markt gebracht haben, die erste Xbox. 2002 war das.
Also das heißt, heutzutage ist es eigentlich so ein bisschen so, Nintendo hat so einen Sonderstatus, weil sie halt ganz, ganz eigene Spielideen und auch Gameplay, also Steuerungsideen haben. Und dann haben wir noch PlayStation, also Sony, und die Xbox von Microsoft. Und die, Sie haben es angedeutet, so PS-Boliden, also wirklich die mit großer Rechenleistung dahinter, die streiten sich so ein bisschen um, kann man sagen, um die Marktführerschaft.
Das kann man so sagen. Also ja, in der Tat gibt es eben halt die beiden PS-Boliden, PlayStation und Xbox, und Nintendo geht immer so einen Sonderweg. Und wenn man sich so ein bisschen die Verkaufszahlen anschaut, dann sind die von Konsolengeneration zu Konsolengeneration, die im Regelfall so 7 Jahre beträgt, bei PlayStation und Xbox so summiert immer so ähnlich. Währenddessen Nintendo mal eine super erfolgreiche Konsole auf den Markt bringt, wie die Wii und die Switch und mal eine etwas weniger erfolgreiche, wie zum Beispiel GameCube und Wii U. Und es ist, denke mal, auch so, dass viele Leute sich eine PlayStation und eine Xbox kaufen und vielleicht ein Nintendo-Gerät als Zusatzgerät, als Zweitkonsole.
Das sagt René Meyer. Er ist Journalist in Leipzig und sammelt Spielekonsolen und Spielsysteme. Und er hat sich sehr intensiv mit der Geschichte der Spielekonsolen beschäftigt. Danke für diese Informationen. Das war die hr-Info-Netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.